Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Es freut mich, euch heute im Wort dienen zu dürfen, dass ich ab und zu hier aufkreuzen darf. Seid herzlich aus Vilshofen gegrüßt. Wir sind aktuell dabei, ein paar Dinge umzustellen bzw. hinzuzufügen. Wir wollen gerne eine Gebetsstunde bei uns einführen. Das wollte ich euch einfach mitgeben, dass ihr dafür betet, denn sowas ist immer sehr angefochten. Ja, Gebetsstunden mag unser Feind überhaupt gar nicht gern. Deswegen betet dafür, dass das gut funktioniert. Wir haben ja eine aus unserer Gemeinde, die jetzt ihren Dachboden ausgebaut hat, wo das stattfinden kann, um Priscilla auch zu entlasten, dass nicht alles bei uns ist. Genau, das ist unser kleiner Obersaal, den der Herr uns jetzt geschenkt hat. Genau, betet auch für Priscilla, für die Schwangerschaft. Ist nicht mehr lang. Ja, Mitte Mai ist es soweit. Genau, betet für den Werner. Ich hatte schon mal in der Gebetsstunde was erzählt, möchte sich gerne taufen lassen, betet für Weisheit und auch für Führung. Genau, also ein kurzes Update aus Vilshofen, aber lass uns jetzt mit Gottes Wort beginnen. Ich will keine Zeit vergeuden. Ich durfte mich mit der Samuel-Reihe, ich durfte mich da anschließen. Das letzte Mal durftet ihr vom Johann hören, wie das Volk sich gegen Gott auflehnte und einen eigenen König forderte. Samuels Enttäuschung über dieses Verlangen, habt ihr auch gesehen. Und trotz dramatischer Warnung von Samuel ließ sich das Volk nicht von diesem Willen abbringen. So erleben wir heute, in den heutigen beiden Kapiteln, Kapitel 9 und 10, wie Gott trotz dieses Ungehorsams wirkt. Und so ist auch der Titel meiner Predigt. Gott wirkt trotz Ungehorsam. Zum Beginn eine kleine Geschichte. Ja, sie ist fiktiv, sie ist erfunden und wie das bei Geschichten so ist, gibt es sicherlich auch Lücken, aber ich finde, sie macht es recht schön deutlich. Stellt euch vor, ihr seid eine Gemeinde, was ihr auch seid. Ja? Ihr seid ein bisschen größer, sagen wir mal 150 bis 200 Mitglieder. Der sehnlichste Wunsch einer jeden Gemeinde ist doch ein gewaltiges, großes, gottehrendes Gemeindehaus. Voller Menschen. Mit vielfältigen Möglichkeiten und Räumen. Die Gemeinde betet für die Möglichkeit, vielleicht selbst große Räume zu bauen. Die Ältesten kalkulieren, überdenken auch die Risiken. Viel Arbeit, viel Kapazitäten, viel Geld, viel Kraft. Viel würde genommen. Aber die Gemeinde sieht auch, wie sehr sie Platz benötigen. Hallen zu füllen wie in Konzerten wäre doch ein wichtiger Kontrast zu weltlichen Programmen. Eine mächtige Ansage gegen die großen weltlichen Versammlungen. Ein Bruder warnt und mahnt, machen wir das jetzt für den Herrn oder ist es für unsere Eitelkeit? Doch die Geschwister sind sich einig, es braucht große Räume. Also entscheiden sie sich für den Gemeindebau. Dieser entpuppt sich jedoch als enorm anstrengend. Es ist zu viel Arbeit, zu viel Geld und zu viel Kraft für viele der Geschwister. Die Gemeinde leidet unter dem Druck und den Kosten. Es gibt große Schwierigkeiten und Konflikte. Geschwister verlassen die Gemeinde, Zweifel kommen auf. Wer hatte noch gleich diese Idee? Wer hat uns dort in diese Lage gebracht? Dennoch, das Haus wird fertig gebaut. Es gibt eine große Einweihungsveranstaltung. Sogar Menschen kommen zum Glauben. Also war es doch die richtige Entscheidung. Es lässt sich jetzt sicherlich nicht gänzlich klären, ob es jetzt die richtige oder falsche Entscheidung war, darum soll es jetzt auch nicht in erster Linie gehen. Ihr dürft mich auch nicht falsch verstehen, ich bin nicht gegen große Gemeinderäume. Nein, gerade in Huttum, ihr habt einen riesen Segen mit diesen Räumlichkeiten. Und dennoch ist es eine Gefahr. Ja, und dieses Beispiel stellt sehr schön dar, wie auch das Volk reagiert hat. Das Volk wünschte sich einen König, so wie die Nationen sie haben. Ja, so ein bisschen als Kontrastprogramm zu den anderen. Wir brauchen auch jemanden, dem man herzeigen kann, der den anderen Angst macht, wenn man ihn nur anschaut. So einen großen, starken, schönen, das wäre doch was. Reich sollte auch noch sein am besten. Das wäre doch so eine richtige Ansage gegen diese ganzen Heidenvölker. Doch Samuel warnt das Volk vor enormen Kosten. Der König wird nehmen, 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 nehmen. Siebenmal kommt das in Kapitel 8 vor. Der König wird euch sehr viel nehmen. Dennoch entscheidet sich das Volk dafür. Tja, und als Menschen denken wir jetzt, selbst schuld. Ja, Gott hat ihnen doch so klar gesagt gehabt, dass das keine gute Idee ist, einen König zu haben. Jetzt müsst ihr eben eure Konsequenzen tragen. Liebes Volk Israel, selbst schuld. Hättet ihr nur auf Gott gehört. Und ja, tatsächlich, die Konsequenzen sind hart und werden kommen. Dennoch sollte euch dieses Einleitungsbeispiel zwei Sachen deutlich machen. Erstens, auch heute haben wir oft unzählige Wünsche als Gemeinde, aber auch als einzelne Person, die vielleicht nicht immer dem entsprechen, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Und das Zweite ist, Gott handelt nicht, wie wir uns das vorstellen. Weil das ganze Volk ungehorsam war, lässt Gott sie trotzdem nicht fallen. Denn Gott wirkt trotz unseres Ungehorsams. Das ist der Titel der heutigen Predigt. Gott wirkt trotz unseres Ungehorsams. Gott zieht sich nicht zurück und lässt das Volk jetzt einfach machen. Nein. Wisby schreibt, der Mensch kann sich frei entscheiden, aber Gott lenkt dennoch und sorgt dafür, dass seine Pläne in Erfüllung gehen. Und das sehen wir heute in diesem Abschnitt. Das Volk hat die freie Wahl getroffen, sie haben sich entschieden, Gott lässt es zu und dennoch ist es Gott, der wirkt und herrscht. Ich möchte euch vorher einen kleinen Überblick über diese zwei Kapitel geben, weil ich es ganz wichtig finde, dass die Kerndaten der Geschichte einfach ankommen. Ja? Ich habe da eine Präsentation vorbereitet. Zu Beginn, also Anfang tut alles natürlich mit Saul und Kisch. Das ist nicht das Essen, sondern das ist der Vater von Saul. Und mit ein paar Pferden. Die sind jetzt hier leider ein bisschen abgeschnitten am Beamerbild. Nein, ein paar Esel, entschuldigt. Genau, ein paar Esel, das sind ein paar mehr. Die sieht man hier eigentlich. Damit hat alles begonnen. Und diese Esel, die rannten weg. Das waren die Esel vom Kisch und die sind einfach abgehauen. Einfach so. Und der Kisch war verzweifelt, denn Esel waren sehr wertvolle Tiere. Sogar Könige ritten teilweise auf ihn. Und deswegen sandte er seinen Sohn, der wahrscheinlich jetzt da auch hinter der Ecke lauert. Genau. Und der meinte noch zu seinem Sohn, zu dem Saul, nimm dir noch einen Knecht mit. Der wahrscheinlich jetzt auch da ist. Genau. Nimm dir noch einen Knecht mit. Und begib dich auf den Weg, mach dich auf den Weg und suche diese Esel. Wir brauchen sie unbedingt. Und Saul war ein guter Sohn. Er gehorchte seinem Vater und begann die Reise. Kommt gleich. Okay. Genau, er begann die Reise und sie suchten und suchten, sie durchwanderten verschiedene Gebiete, israelitische Gebiete, aber sie fanden die Esel nicht. Und dann dachte sich Saul, bevor jetzt mein Vater nicht nur wegen den Eseln Bauchschmerzen hat, sondern auch noch wegen mir als Sohn, weil ich nicht mehr zurückkomme, lassen wir doch lieber das suchen und kehren zurück nach Hause. Aber der Knecht hatte eine Idee. Wir sind hier ganz in der Nähe von so einem ganz besonderen Mann, einem Mann Gottes. Und Saul hatte keine Ahnung, von wem er redet, was schon mal nicht so für Saul spricht. Ja, es ging um Samuel. Der Knecht wusste, hier in der Nähe ist ein großer Mann Gottes, nämlich der Samuel. Also schlugen sie einen anderen Weg ein und gingen dorthin, weil der Knecht meinte, wir können uns von dem ein paar Tipps abholen. Es war damals gang und gäbe, ja, dass man zu einem Propheten ging und der erklärte einem, wie es mit einem weitergeht. Ja, in der Bibel steht etwa Seher, ja, das ist ein sehr verrücktes Wort für uns, aber so war das damals auch Praxis bei den Israeliten. Sie wollten also zum Samuel gehen, um zu gucken, was er ihnen denn so zu sich zu sagen hat. Und auf dem Weg zu Samuel trafen sie dann ein paar Mädchen. Und diese Mädchen, die erklärten ihnen dann, ja, ihr seid genau zum richtigen Moment gekommen. Genau zum richtigen Moment. Was für ein Zufall. Gerade heute habt ihr die Möglichkeit, Samuel zu treffen. Super. Saul denkt sich, das machen wir doch glatt, gehen wir zum Samuel. Samuel wartet schon, denn er hat von Gott den Auftrag bekommen, es wird ein Mann zu dir kommen und den sollst du zum König salben. Ja, deswegen schließt sich Samuel an. Die drei verbringen gemeinsame Zeit. Ja, sie führen Gespräche, sie essen zusammen und Samuel unterweist Saul in Gottes Wort. Dann schickt Samuel den Knecht weg, beziehungsweise Samuel sagt Saul, schick ihn weg, schick ihn schon mal vor. Die beiden sind alleine und Samuel fängt an, Saul im Wort Gottes zu unterweisen. Auf ganz persönliche Art und Weise. Und in diesem Rahmen auf einmal kommt das Öl. Ja. Damals wurden Könige gesalbt, das heißt, es wurde ein Fläschchen Öl genommen und wurde über den Kopf geschüttet. Und das wurde dann auch bei Saul gemacht. Also ehe er sich umsah, war Saul zum König gesalbt. Dann sagte Samuel, mein lieber Saul, Gott wird dir jetzt drei Zeichen schenken, drei Dinge auf deinem Weg, die bestätigen, dass du von Gott der erwählte König bist. Es werden zwei Männer am Straßenrand stehen, so ungefähr, und die werden dir sagen, deine Eselinnen sind gefunden. Dann wirst du weitergehen und es werden drei Männer da sein, die werden verschiedene Gegenstände dabei haben, ja, Böcke, ein paar Brote und noch was. Und dann werden sie dir von den Broten geben, für dein Bedürfnis, für deinen Hunger, weil du hast eine weite Reise hinter dir. Und dann prophezeit Samuel noch, und dann wird eine Schar an Propheten kommen. Eine Schar an Propheten, die weissagen, die vom Geist ergriffen sind. Und noch gewaltiger, du wirst dann auch weissagen. Diese Kraft Gottes wird auf dich auch kommen und du wirst ein geistlicher Mensch in diesem Moment, ein geistgeleiteter Mensch. Das heißt, drei Zeichen prophezeit Samuel ihm und genauso geschieht das dann auch in der Geschichte. Wir lesen dann nur sehr detailliert dann noch von der letzten Geschichte, das heißt nur noch mal kurz von den Prophetien, von den Propheten. Und vom Geist ergriffen wandelt Saul dann umher und landet noch bei seinem Onkel. Und bei seinem Onkel, da traut er sich nicht so ganz zu sagen, dass er jetzt König ist, weil der ihn fragt, sag mal, Saul, was ist denn mit dir los? Es gab sogar die Redewendung, gehört jetzt Saul etwa auch zu den Propheten? Weil es anscheinend nicht so zu Saul gehörte, dass er sehr geistlich war. Ja, deswegen waren sie wohl sehr verwundert darüber. Und auch der Onkel. Und ihm sagte er nur, ja, ich war da bei dem Samuel, bei diesem Propheten, und dem habe ich da irgendwie sowas gefragt wegen den Eseln, und der hat dann gesagt, dass die Esel gefunden sind, und ja. Also richtig etwas vom Königtum erzählt er seiner Verwandtschaft nicht. Das ist das, was Samuel prophezeit, und genauso passiert es. Und dann kommt eigentlich nur noch am Ende des 10. Kapitels, dass das Volk berufen wird von Samuel. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Das Volk wird berufen, einberufen von Samuel, und vor dem Volk will Samuel dann deutlich machen, Gott wählt den König aus. Es seid nicht ihr. Deswegen gibt es ein Verfahren, ja, und als erstes fällt es auf den Stamm Benjamin. Und dann wird wieder ausgewählt, Samuel wählt wieder aus. Es ist aus der Familie, den Namen muss ich jetzt nochmal nachschauen, Familie Matri steht bei mir. Ja, also das war sozusagen Sauls Familie. Und dann ist das Spannende, vielleicht hat ihn jemand von euch schon entdeckt, da unten hat sich einer versteckt. Ja, ganz unten rechts im Bild. Denn alle wussten jetzt, der kommt aus der Familie Matri. Und dann heißt es so schön, und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Das heißt, das ganze Volk wartete jetzt auf den König, auf den neu verheißenen König, aber er war gar nicht da. Er war nicht erschienen zur Krönung. Und deswegen musste Samuel dann nochmal den Herrn befragen und dann heißt es, siehe, er hat sich bei den Geräten versteckt. Das heißt, er hatte sich versteckt. Er hatte gar nicht so die Freude daran, jetzt König zu werden. Dennoch macht er sich auf, er kommt vor das Volk und dann heißt es so schön, dass Samuel rettet ein bisschen seine Ehre und sagt, da liefen sie hin und holten ihn von dort und er stellte sich mitten unter das Volk und er überragte alles Volk von seiner Schulter an aufwärts. Und Samuel sprach zum ganzen Volk, habt ihr den gesehen, den der Herr erwählt hat? Denn keiner ist wie er im ganzen Volk. Und da jauchzte das Volk und sprach, es lebe der König. Also schon wieder eine sehr interessante Geschichte. Ja? keine typische Hollywood-Geschichte, wo alles nach Bilderbuch verläuft. Das ist der Inhalt grob der zwei Kapitel. Und ganz besonders auffällig ist für mich, dass Gott wirkt, obwohl wir gerade frisch im Ungehorsam des Volkes sitzen. Ganz frisch und präsent ist der Ungehorsam des Volkes und trotzdem wirkt Gott. Und der erste Punkt ist von mir, Gott erwählt trotz Ungehorsam. Gott wirkt trotz Ungehorsam, aber ganz speziell, er erwählt auch trotz des Ungehorsams. Saul war ein Mann nach dem Herzen Israels. Ein Slogan von meinem Mobilfunkanbieter heißt, du willst es, du kriegst es. Ja? Und so war das bei dem Volk auch. Sie haben es verlangt und sie haben genau das bekommen, was sie sich gewünscht haben. Ein Mann nach dem Herzen Israels. Das Volk wollte einen Mann, der sie in dem Krieg führte. Und im Kapitel 9, 1 bis 2, da heißt es, und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kisch, der Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bekorats, des Sohnes Abiachs, des Sohnes eines Benjamiters, ein vermögender Mann. Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und schön, und kein Mann von den Kindern Israel war schöner als er. Von seiner Schulter an aufwärts überragte er alles Volk. Das heißt, er war ein Kopf größer als die restlichen im Volk. Er war reich und schön, jung, groß. Ein paar weitere Dinge, die wir in den Kapiteln sehen, ist, er achtet auf seinen Vater, er gehorcht seinem Vater. Er kennt auch die Gepflogenheiten. Er sagt seinem Knecht, wir haben gar nichts, was wir dem Propheten geben können an Geld. Und dann beruhigt der Knecht ihn und sagt, ich habe da ein bisschen Geld. Also er kennt die Gepflogenheiten, wie man miteinander umgeht. Er scheint auch ein wenig bescheiden zu sein, denn als Samuel ihn sagt, du wirst König werden, meint er nur, ich bin aus dem kleinsten Stamm, meine Familie ist doch das nicht wert. Ein Stück weit war er auch belehrbar, er ließ sich von Samuel belehren. Außerdem war er ein Mann des Feldes. Ja, wir sehen auch später, obwohl er König war, hat er noch am Feld geackert. Es war damals noch nicht so ganz so publik, dass man einen Thron hat, wo man da sitzt den ganzen Tag und den ganzen Tag schmaust, ja, sondern der König hat selbst noch gearbeitet. Also nach außen eigentlich ein Prachtkerl, ja, ein Wahnsinnsmann. Doch es gab mit Saul auch ein kleines Problem. In Kapitel 10, Vers 9, ich springe in den Kapiteln immer ein bisschen rum, Kapitel 10, Vers 9, sehen wir einen ganz entscheidenden Moment. Und es geschah, als er seinen Rücken wandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz und alle diese Zeichen trafen ein an jenem Tag. Das ist eigentlich eine wunderschöne Stelle, wo ich später auch nochmal drauf eingehe, aber es ist auch eine traurige Stelle, denn es heißt, Sauls Herz musste erst verwandelt werden. Sauls Herz war noch nicht am richtigen Fleck. Und wir sehen auch überhaupt kein geistliches Leben von ihm vorher. Wir wissen, dass er aus einer reichen Familie kommt und dass er schön aussieht. Aber wir lesen nichts davon, dass er Gott gedient hätte, dass er ein besonderes Anliegen hatte, dem Herrn zu dienen. Er wusste ja nicht mal, wo Samuel war und wie er aussah, obwohl es weit vorher heißt, das ganze Volk Israel kannte Samuel. Steht im dritten Kapitel. Aber er wusste es nicht. Außerdem wunderte sich das Volk über seine Geistlichkeit. In Kapitel 10, Vers 11 eben, was ich schon erwähnt hatte, was ist denn mit dem Sohn des Kisch geschehen? Ist auch Saul unter den Propheten? Das ist kein gutes Zeugnis. Denn das heißt, es ist sehr seltsam, Saul so geistlich zu sehen. Trotz des Ungehorsams des Volkes erwählt Gott einen Mann zum König. In seiner Weisheit ließ er schon in den Gesetzen Regelungen für die Könige niederschreiben. Gott ergreift Initiative und erteilt Saul den Titel der Gesalbte Gottes. Aber es muss ja auch gesagt sein, dass Saul nicht der Mann ist, den Gott auserwählt hat, der im Endeffekt dann zu Jesus führte. Denn Saul kam von den Benjaminitern, aber Jesus wird dann von dem Stamm Juda abstammen. Und das war dann eben König David. König David war der, mit dem Gott seinen Heilsplan weiterführte. Und trotzdem war Saul ein Einschub. Er war erwählt, er war da. Aber er entsprach eben dem Herzen Israels. Und die Frage an dich, worauf richtest du deine Augen, wenn du andere erwählst, wenn man das so sagen mag? Wie wählst du dir deine Freunde aus? Wie wählst du Teams aus? Wen sprichst du in deinem Umfeld lieber an? Sind es die großgewachsenen, erfolgreichen, schönen? Überleg dir mal, wie wichtig es dir ist, dass eine Person, die du kennst, ein geistliches Anliegen hat. Genauso auch bei der Partnerwahl. Was ist dir wirklich wichtig? Menschen dürfen schön sein, versteht mich nicht falsch. Ja? Aber das Anliegen muss da sein, das Herz muss am richtigen Fleck sein. Wie wichtig ist es dir, dass jemand für den Herrn brennt, der treu seinen Dienst tut? Ja, so wie Samuel, auch wenn er tiefste Enttäuschungen hatte, blieb er einfach treu. Er hat viel Leid durchgemacht, aber er blieb treu und machte seinen Dienst. Auf was achtest du? Auf ein geistlich inneres Anliegen oder eine gute äußere Form? Und was sagen die Leute über dich? Und ich hoffe sehr, dass es für dein Umfeld und auch mein Umfeld nicht irritierend ist, wenn du auf einmal anfängst, eine Andacht zu halten, öffentlich zu beten oder ein Tischgebet zu sprechen. Wenn deine Familie, deine Freunde oder deine Arbeitskollegen dann sagen, ist auch Johnny unter den Propheten? Geistlichkeit sollte ein Teil von uns sein. Und wenn ich in meiner Arbeit bin und ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob in meiner Arbeit die schon wissen, dass ich predige, Einzelne vielleicht, aber wenn die das jetzt von mir erfahren, was sie bestimmt irgendwann werden, weil wie denken die dann über mich? Denken die, der predigt? Wäre vielleicht nicht so das beste Zeugnis, ja? Da sollten wir uns zumindest Gedanken zu machen. Geistlichkeit sollte ein Teil von uns sein. Und das meint nicht eine etepetete Frömmigkeit, eine hohe Nase. Das meint es nicht. Aber wer mehr für einen dekadenten Konsumlebensstil bekannt ist, als dafür, dass er betet und anderen Gottes Worte vermitteln möchte, sollte sich ziemlich schnell an Gott wenden und ganz schnell seine Nähe suchen. Er sollte Gott bitten, von ihm ergriffen zu werden und ihn Liebe zu lernen. Ihn lieben zu lernen. Das ist nämlich der Punkt. Wir müssen Gott lieben lernen. Der zweite Punkt. Gott beruft trotz Ungehorsam. Er erwählt Saul und jetzt sehen wir einen wunderschönen Berufungsprozess. In den gesamten beiden Geschichten sehen wir Gottes Hand, wie er alles vorbereitet und leitet. Samuel sagte ganz direkt, was passieren wird. Er sagte ihm in Kapitel 9, Vers 16, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden. Und du sollst ihn zum Fürsten salben über mein Volk Israel und er wird mein Volk aus der Hand der Philister retten, denn ich habe mein Volk angesehen, denn sein Schreien ist zu mir gekommen. Gott beruft trotz Ungehorsam. Warum? Um sein Versprechen zu halten, sein Volk zu retten. Es geht hier nicht darum, dass Gott sagt, ach, Ungehorsam ist nicht so schlimm, sondern es geht darum, dass Gott zu seinem Versprechen steht. Gott möchte sie aus der Hand der Philister befreien und dazu nutzt er Saul unter anderem. Gott beruft nicht, weil ihm Ungehorsam egal ist, das ist wichtig, sondern weil er sein Wort hält. Und so leitet er auch Saul, ohne dass dieser es merkt. Saul wird allein durch Gottes Gnade berufen und dies tut Gott auf so wunderbare Art und Weise. Ich finde das so schön, wie in diesem Rahmen des Ungehorsams Gott trotzdem bei seiner Berufung so schöne Wege geht. Das hat weder Saul noch das Volk noch wir haben eine solche Berufung verdient, aber Gott arbeitet und wirkt genauso auch bei uns. Und drei kurze Aspekte möchte ich hier angehen. Gott beruft auch oder trotz Ungehorsam. Und das Erste, er führt Saul durch Tiere und Menschen. Ja, wir haben Eselinnen, die aus Versehen irgendwie blöderweise abhauen. Ja, das ist die Hand Gottes, weil Saul dadurch zu Samuel gelangt. Er benutzt den Knecht, um diese Unkenntnis, das Unwissen von Saul auszugleichen, dass der nicht mal wusste, wo Samuel überhaupt lebt. Nutzt er den Knecht, der ihm sagt, lass uns mal zu dem Seher gehen. Der Knecht hatte sogar egoistische Motive. Der hat gesagt, ich würde gern wissen, was mit mir so passiert. Ja, lass uns doch mal dahin gehen. Aber Gott nutzt das und beruft so Saul. Und dann auch die Mädchen, die sagen, ja gerade heute habt ihr Glück gehabt. Genau heute ist es perfekt, dass ihr da seid. Geht hin und ihr werdet Samuel treffen. Gott führt und Saul checkt gar nichts. Gott beruft Saul und Saul merkt das gar nicht. Und so ist es auch in unserem Leben, dass Gott oft führt, ohne dass wir das merken. Es passieren ungewollte Dinge. Wir verlieren etwas oder ein Schicksalsschlag ereilt uns. Und wie häufig hat doch Gott hier seine Hand im Spiel. Deswegen sei nicht mutlos, sondern gewiss, Gott führt und schenkt uns Momente, in denen wir seinen Weg gehen, ohne es wirklich zu merken. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir bei ihm sind. Gott wirkt trotz Ungehorsam. Vielleicht läufst du in deinem Leben auch gerade irgendwelchen Eselinnen hinterher und fragst dich, was das überhaupt soll. Du verstehst nicht, was das soll. Du hast doch Besseres zu tun, als diesem Problem die ganze Zeit hinterher zu rennen. Du kannst dir einfach keinen vernünftigen Grund erdenken, wieso Gott dich in diese Situation gestellt hat. Verstehst es nicht. Möchte ich dich ermutigen, erinnere dich am Psalm 42, wo es einen Vers gibt. Was beugst du dich nieder, meine Seele, und bist unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung seines Angesichts. Ja, dieser Vers ist so schön und ich habe ihn schon sehr oft zitiert. Denn ich werde ihm noch danken. Ja, vielleicht gibt es jetzt nichts zum Danken gerade. Aber irgendwann wirst du ihm noch danken. Der zweite Aspekt hier in der Berufung ist, er bereitet Saul durch einen geistlichen Leiter vor. Ich habe die Verse früher immer überlesen, aber ich finde sie wunderschön. Ja? Samuel hatte ja auch nicht wirklich Freude daran, einen König zu berufen. Aber er tat es. Und es ist schön zu sehen, wie das passiert. In 1. Samuel 9, 25 bis 27 finden wir diese Situation, wo Samuel und Saul gemeinsam unterwegs sind. Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab und er redete mit Saul auf dem Dach. Und sie standen früh auf und es geschah, als die Morgenröte aufging, da rief Samuel Saul auf dem Dach zu und sprach, steh auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf und sie gingen beide, er und Samuel, auf die Straße hinaus. Während sie an das Ende der Stadt hinuntergingen, sprach Samuel zu Saul, sage dem Knaben, dass er uns vorausgehe. Und er ging voraus. Du aber steh jetzt still, dass ich dich das Wort Gottes hören lasse. Das war wirklich ein Schnellkurs in geistlicher Leiterschaft. Also wenn man in einem Abend alles lernen muss, was man braucht, um ein guter geistlicher König zu sein, ist das schon schwierig. Und dennoch ist es ein wichtiger Moment und ein schöner Moment. Und immer ein Bestandteil in Gottes Berufung. Gottes Worte gehören immer zu seiner Berufung, die Unterweisung im Wort Gottes. Und man kann Saul vieles vorwerfen, aber hier ließ er doch diese Unterweisung auch zu. Er hörte sich das an, wir wissen nicht, wie er darauf reagierte, aber er hörte es sich an und er ließ es zu, sich von Samuel unterweisen zu lassen. Er rannte nicht weg sofort und sagte, nein, damit will ich nichts zu tun haben, sondern er ließ es zu. Damals war der Respekt wahrscheinlich auch noch so groß vor Samuel, dass er sich das gar nicht getraut hätte. Und auch Josua zum Beispiel wurde darauf getrimmt, Gottes Wort Tag und Nacht bei sich zu haben. Jesus lehrte seine Jünger die Worte Gottes und auch wir sollen immer wieder die Lehre der Väter vor Augen haben, nicht davon abrücken, Gottes Wort in den Mittelpunkt stellen. Denn Gottes Wort gehört zu jeder Berufung, auch zu der Berufung in deinem Leben, wo du hingehörst. Essen, reden und Gottes Wort lesen. Das ist, was geistliche Gemeinschaft ausmacht. Auf dem Weg zu einer Berufung musst du dich immer nah an seinem Wort halten, mit Geschwistern darüber reden, austauschen. Und je näher und öfter du dich mit seinem Wort beschäftigst, umso tiefer wirst du über deinen eigenen Weg im Klaren sein. Wirst Dinge deutlicher sehen, nicht mehr ganz so vernebelt. Und manchmal werden Dinge einfach passieren, und du hast sie nicht gesehen, nicht bemerkt, aber sie sind geschehen. Lasst uns die Gemeinschaft wirklich pflegen. Hier zu Beginn mit Saul wurden mit 30 Männern ein Fest gefeiert. Ja? Samuel brachte eigentlich gerade ein Opfer dar und er lud Saul ein und sagte, hier, nimm den vornehmsten Platz. Lasst uns feiern, lasst uns essen. Das muss für Saul auch komisch gewesen sein. Auf einmal sitzt er da mit Samuel und genießt diese Gemeinschaft in einer Männerrunde über 30 Männer. Aber das ist geistlich auch Leben. Zu sagen, wir essen zusammen, wir beten Gott an und wir hören sein Wort, das gehört dazu. Wann war eigentlich der letzte Männerabend in Hutturm? Gut, Corona war da, aber ab heute nicht mehr, keine Ausreden mehr. Ja. Oder auch andere Treffen, ja. Frauengebet vielleicht mal wieder. Solche Dinge sind so wichtig, wir brauchen das. Wir brauchen das so sehr und es gehört zu unserer Berufung dazu, dass wir beten und Gemeinschaft haben in seinem Wort, dass wir uns unterweisen lassen. Vielleicht ist es auch so, dass du noch jung im Glauben bist und du brauchst eigentlich jemanden, der dich unterweist. Du bist ein Saul und du brauchst eigentlich unbedingt einen Samuel oder eine Samueline. Überleg dir mal, hast du jemanden, der dich belehrt? Dann lass dich auch belehren. Das heißt, vielleicht hast du ja schon jemanden, der sich um dich kümmert, ja, der sich regelmäßig mit dir trifft, dann hör auch gut zu und verschließ nicht deine Ohren davor, was die Person sagt. Und wenn du niemanden hast, dann scheue das nicht, sondern geh auf jemanden zu. Ja. Frag ältere Personen, wie sie ihr Leben leben geistlich, wie sie ja, ihre stille Zeit machen, wie sie mit Problemen umgehen. Frag doch einfach mal. Fragen kostet nichts. Lerne von älteren Geschwistern. Mach einen Kurs oder begleite einfach jemanden mal im Alltag, mach einen Spaziergang. Der dritte Punkt, er schenkt Saul Gewissheit durch die Zeichen. Und das finde ich jetzt, das ist das Schöne daran. Wir sehen hier eine wunderschöne Berufung, trotz des Ungehorsams des Volkes. Und das nicht aufgrund des Verdienstes von Saul oder sonst wem, sondern nur aus der Gnade Gottes. Und diese drei Zeichen, die sind wunderschön, weil sie Saul Gewissheit geben, dass er berufen ist. Wir haben das gesehen, das erste Zeichen war eigentlich, hey, dein Problem ist gelöst, die Eselinnen sind gefunden. Das heißt, das erste Zeichen, was Gott ihm schenkt, ist, deine Probleme sind gelöst. Und bitte, Saul, auch in Zukunft, denk daran, ich bin es, der deine Probleme löst und nicht du selbst. Das zweite ist, seine Bedürfnisse werden gestillt. Zur rechten Zeit werden Menschen da sein, die ihm etwas zu essen geben. Er muss sich nicht drum sorgen, was werde ich morgen essen. Er muss es nicht. Das ist das, was Gott Saul mitgeben möchte. Und auch das dritte Zeichen, ja, dass er Kraft bekommen wird. In Vers 6, in Kapitel 10, Vers 6 heißt es, und der Geist des Herrn wird über dich geraten. Du wirst Kraft bekommen, um dieses Königtum zu führen. Du wirst die Möglichkeit haben, mit Gottes Kraft das zu schaffen. Ich finde das gewaltig und genial. Gott beruft trotz des Ungehorsams des Volkes auf eine herrliche, schöne Art und Weise. Er gibt Saul alles mit, was er braucht. Er zeigt ihm auf, was nicht alles möglich wäre mit Gott. Das heißt aber nicht, dass Saul darauf anspringt. Das heißt nicht, dass Saul so ein toller Hengst war, sondern dass Gott groß ist. Dass Gott trotzdem Gnade erweist. Und vielleicht denkst du dir, boah, solche Zeichen. Also als ich mir das durchgelesen habe, habe ich gedacht, oh, das würde ich auch gerne mal. Dass mir jemand sagt, morgen gehst du dahin, dann wird dein Problem gelöst, dann kommst du zu dem, da darfst du dann was essen und dann kommst du dahin und da bekommst du dann richtig geistliche Freude. Das hätte ich auch gerne mal. Ja, so einen richtigen Weg, den ich ablaufen kann. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du dir gerne solche Zeichen wünschen würdest, so ganz klare Zeichen. Und weißt du was? Gott hat genau diese drei Zeichen auch dir gegeben. Das, was Gott Saul hier gibt, das hat er uns auch gegeben. Und zwar durch Christus. All das wurde uns genauso verheißen. Und ich möchte drei Bibelstellen zitieren. Das erste ist in 1. Petrus 5, 6 bis 7. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Er will ja unsere Probleme lösen. Er will sie sehr gerne lösen. Wir müssen sie auf ihn werfen. Und das bedeutet Demut, dass ich wirklich sage, Herr, ich vertraue dir, dass du mein Problem löst. Auch wenn ich nicht verstehe, warum ich diesem Esel hinterher renne. Ich glaube, du schaffst eine Lösung. Lukas 12, 28 bis 30. Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und seid nicht in Unruhe, denn nach all diesem trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies nötig habt. Genau das verheißt Gott, Jesus seinen Jüngern. Trachtet nach dem, nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Merkt ihr das? Wie schön Gott genauso auch heute noch beruft. Und er uns auch dieselben Versprechen macht. Und wir genauso auch ja, diesen Gott haben, den Saul damals hatte. Es gibt keine Ausreden. Gott beruft auch dich heute noch. Noch genauso wie er damals Saul berufen hat, beruft er auch dich. Und achte vielleicht mal darauf, wie oft Gott schon deine Probleme in Luft aufgelöst hat. Ach, wir sind ja so vergesslich und ich vergesse so vieles, was Gott schon gemacht hat in meinem Leben. Wie sehr er alle deine Bedürfnisse stillt. Wie viel Kraft er dir gibt, wenn du denkst, du kannst nicht mehr. Und Gott macht das jeden Tag. Aber manchmal ist es wirklich schwer, das zu erkennen. Und das weiß ich selbst auch sehr gut. Und besonders, wenn du im Dienst stehst, wenn du Familie hast, wenn du Dinge tust, die Gott sehr wohlgefallen, dann wird er dir die Kraft geben. Also höre auf diese Bestimmung. Gott möchte dich auch gebrauchen als Werkzeug. Und das darf uns auch eine tiefe Gewissheit schenken, dass wir richtig sind. Er beruft uns und er möchte, dass wir unsere Aufgaben in seinem Sinne erledigen. Und eine große, also der größte Punkt eigentlich noch, der jetzt hier gar nicht mehr mit drin ist, ein verändertes Herz bekommt Saul auch noch dazu, gratis, für eine Weile. Neben diesen drei Zeichen bekam Saul tatsächlich ein verändertes Herz, denn es heißt, und es geschah, als er seinen Rücken wandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz und alle diese Zeichen trafen ein an jenem Tag. In letzter Zeit denke ich viel darüber nach, wie unveränderlich wir als Menschen sind. Sind wir einfach, wie wir sind? Oder können wir uns verändern lassen? Ich glaube, diese schwere Frage ist einem erst bewusst, wenn man irgendwann Mitte 30 ist oder 30, so wie ich. Wenn man anfängt zu merken, oh, manche Marotten, die sind echt hartnäckig. Als Jugendlicher denkt man, man könnte immer alles sofort ändern. Ja, geht zack, zack. Aber irgendwann merkt man, da stecken Dinge doch sehr tief in einem drin. Und man lernt sich selbst erst richtig kennen. Und auf einmal merkt man, wie schwer das ist, sich aus sich selbst heraus zu verändern. Eigentlich geht es gar nicht. Ja, wir können uns aus uns selbst heraus nicht verändern. Aber dieser Vers ermutigt uns, darauf zu vertrauen, Gott hat die Kraft der Veränderung. Er kann noch so verbitterte Herzen verändern, er kann umdrehen, deswegen müssen wir für unsere Oberhäupter beten, wir müssen für den Staat beten, das müssen wir tun, weil Gott es kann. Er kann Herzen verändern. Und er kann auch dein Herz verändern, er kann auch dir das nehmen, was dich so plagt. Gott kann das. Er macht es nicht immer, aber er kann es. Und manchmal ist es ein sehr langer, sehr anstrengender Weg. Also nur Mut. Bitte Gott um Veränderung. Selbst wenn es noch so unmöglich erscheint, bete und handle danach. Ja, gerade in dem Bereich von tiefgreifenden Veränderungen ist eins wichtig. Sich Gottes Treue und Kraft bewusst zu machen. Und das wird in diesem Text deutlich. Es geht gar nicht um Saul. Es geht gar nicht um ihn. Es wird nur deutlich, dass Gott treu ist. Gott ist treu. Und er bietet sich immer wieder uns an. Er beruft uns, er beschenkt uns. Auch wenn der Mensch ungehorsam ist. Deshalb der letzte Punkt für heute. Gott ist treu, sei gehorsam. Ja, ich habe vorhin schon gelesen, dass Saul sich versteckt hatte. Ich lese nur noch mal einen kurzen Abschnitt vor. Und sie befragten wiederum den Herrn, wird der Mann noch hierher kommen? Und der Herr sprach, siehe, er hat sich beim Gerät versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort, und er stellte sich mitten unter das Volk, und er überragte alles Volk von seiner Schulter an aufwärts. Wieso versteckt sich Saul? Endgültig können wir das nicht wirklich sagen. Leider weiß ich es nicht genau. Vielleicht war er einfach feige, vielleicht war er ungehorsam, vielleicht hatte er zu großen Respekt. Genau weiß man es nicht. Dennoch sagte ihm Samuel, dass er König werden soll. Und er duckte sich weg. Und egal, was der Grund war, was es auch war, er war im Endeffekt seinem Vater, seinem leiblichen Vater, gehorsamer als seinem Gott. Die Konsequenzen des Ungehorsams sind so gewaltig, dass wir uns niemals wagen sollten, sie zu ignorieren. Wir sollten niemals so denken, dass Sünde ist ja kein Problem, weil Gott ist ja trotzdem treu. Denn die Konsequenzen sind für das gesamte Volk Israel so enorm. Das werden wir auch in der ganzen Geschichte noch sehen. Im ganzen 1. Samuel-Buch kommt das ja immer wieder durch, was die Konsequenzen dieses Ungehorsams sind. Die müssen wir auch tragen. Und auch Saul wird durch Stolz, Hochmut und Großmut weggetrieben und wird ungehorsam gegen Gott. Und auch er wird seine Konsequenzen tragen müssen. Aber das verändert Gott nicht. Wo sind wir unserem Gott ungehorsam? Wo laufen wir vor unserer Verantwortung weg? Wo ducke ich mich hinter den Gerätschaften? Wo versteckst du dich hinter den Geräten und willst deiner Berufung nicht nachkommen? Vielleicht fällt es dir schwer, vom Glauben zu erzählen. Und du hast dich unzählige Möglichkeiten hast du versemmelt, wo Gott dir Chancen gegeben hat. Und ich kann da auch, ich könnte wahrscheinlich ein Buch schreiben drüber, wie oft Gott mir es aufs Herz gelegt hat, Johnny, sag doch da jetzt was. Das kannst du doch so nicht stehen lassen. Ich habe es nicht getan. Aber ich hatte auch Momente, wo Gott mir die Kraft gegeben hat, es zu tun. Und das ist erfüllend. Das ist schön. Das ist, da merkt man richtig, dass wir im Willen Gottes dann stehen. Vielleicht hast du auch eine Sünde begangen, von der du genau weißt, dass es Gott ein Greuel ist, dass Gott es nicht mag. Vielleicht vernachlässigst du jemanden, dem du nahestehst. Vielleicht vernachlässigst du deinen Nächsten, deine Familie, deine Kinder, einen Freund, deine Eltern, aufgrund von dir höherer Ziele. Vielleicht machst du deine Arbeit nicht ordentlich, vielleicht bist du einfach in irgendeiner Art von Ungehorsam gefangen. Das musst du selbst wissen, das kann ich dir nicht sagen, ich bin leider kein Prophet. Aber lass dich warnen, Ungehorsam ist kein Spiel. Die Konsequenzen der Sünde wirst du immer selber tragen müssen. Doch sei dir auch bewusst, Gottes Wirken hört nicht auf, trotz deines Ungehorsams. Du musst dich ihm wieder zuwenden. Du musst wieder bereit sein, sein Wirken neu in deinem Leben zuzulassen. Gott ändert sich nicht. Er ist weiter da und er ist traurig über das, wie wir manche Dinge machen, aber er wirkt trotzdem. Als das Volk anerkannt hatte, dass es ein Fehler war, einen König zu fordern, sprach Samuel, und da schieße ich jetzt ein bisschen vor, in 1. Samuel 12, ich hoffe, ich nehme nichts weg, aber ich gehe nur quasi kurz drauf ein. Da sagt Samuel zum Volk, als sie das verstanden hatten, dass das nicht die klügste Idee war, fürchtet euch nicht, ihr habt zwar all dieses Böse getan, nur weicht nicht ab von der Nachfolge des Herrn und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen und weicht nicht ab, denn ihr würdet hinter den Nichtigen herlaufen, die nichts nützen und nicht erretten, denn sie sind nichtig. Denn der Herr wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verlassen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch sich zum Volk zu machen. Ich kriege bei solchen Verse Gänsehaut, weil Gott sein Volk nicht loslässt, obwohl es so unzählige Male ungehorsam ist. Fürchtet euch nicht, ihr habt zwar all dies Böse getan, aber weicht nicht ab. Gott wirkt trotz Ungehorsam und Gott ist treu, also bitte sei ihm gehorsam. Weicht nicht ab. Vielleicht hast du in deinem eigenen Leben im übertragenen Sinn ein riesen Gemeindehaus gebaut. Es hat dich unglaublich viel gekostet. Du hast Erfolg und Größe aufgebaut. Du merkst aber irgendwie, dass es vergebliche Mühe war. Irgendwo hatte Gott trotzdem auch Segen geschenkt. Das heißt, irgendwie hast du trotzdem auch gute geistliche Zeiten gehabt, aber du merkst, das war auch viel vergeudet. Vielleicht hast du seit Wochen und Monaten unglaubliche Ängste und Sorgen, die sich türmen und türmen, die dich einnehmen, einengen, von denen du dich leiten und steuern lässt. Ein Gedankenhaus, das dich unglaublich viel Kraft kostet. Dann wende dich doch neu ihm zu. Trage die Konsequenzen deiner Fehler, die du gemacht hast, und das wirst du tun müssen, aber mache dich neu auf, dich ihm zuzuwenden. Denn er schenkt dir Trost und er beruft dich und er gibt dir alles, was du brauchst. Deswegen sei neu gehorsam. Vertraue ihm, werfe deine Hoffnung auf ihn. Allein seine Gnade im Alten Testament ist es präsent, genauso wie im Neuen, ermöglicht es uns, dass Gott trotz unseres Ungehorsams in unserem Leben wirkt. Wie häufig nutzen wir unsere Freiheit zum Ungehorsam. Lasst uns unserem großen, gewaltigen Gott die Ehre und den Dank bringen, indem wir ihm auch wirklich gehorchen. Er ist so barmherzig, dass er das Volk niemals losließ und auch uns verspricht er, dass er uns nie loslässt. So viele Verse, wo er sagt, er lässt uns nicht allein, er lässt uns nicht los, wir brauchen uns nicht sorgen. Ja, ein Beispiel ist Johannes 14, 15 bis 17, oder ich zitiere nur einen Vers. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist ein Privileg, eine Versiegelung. Ja, diese Art der Versiegelung hatte Saul nicht. Denn sein Geist, die Kraft, die er bekommen hatte, die wurde ihm wieder genommen. Durch sein Ungehorsam. Und welche unermessliche, unverdiente Gnade eines unermesslich, unergründlichen Gottes für uns dass ich jetzt wissen darf, er bleibt bei mir. Er ist treu. Deshalb sei gehorsam, bring deinem Dank, Gott Dank. Ich schließe mit 1. Korinther 1, Vers 9. Da heißt es, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken. Ja, du bist der Gipfel des Heilsplans Gottes. Und wir dürfen wissen, dass du uns all das geschenkt hast, was wir brauchen, um hier als Christen zu leben, um gläubig zu sein. Mein Gott und Vater, ich danke dir für deine Treue, für deine Liebe trotz des Ungehorsams, für dein Wirken, dass du die Menschen einfach nicht aufgibst und du weiterhin wirkst und du einen Plan geschaffen hast, uns zu erretten. Und ich danke dir dafür, dass wir das erkennen dürfen und gerettet sein können. Amen.